Ich lese aus Hesekiel 13 die Verse 1 bis 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Propheten Israels und sprich zu denen, die aus eigenem Antrieb heraus weissagen, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Weh den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben doch keine Gesichter. O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Trümmern. Sie sind nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer gemacht um das Haus Israel, damit es feststeht im Kampf am Tag des Herrn. Ihre Gesichter sind nichtig und ihr Wahrsagen ist Lüge. Sie sprechen, der Herr hat's gesagt, und doch hat sie der Herr nicht gesandt. Und sie warten darauf, dass er ihr Wort erfüllt. Ist nicht vielmehr so, eure Gesichter sind nichtig und euer Wahrsagen ist lauter Lüge? Und ihr sprecht doch, der Herr hat's geredet, wo ich doch nichts geredet habe. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr Trug redet und Lüge wahrsagt, siehe, darum will ich an euch, spricht Gott der Herr. Und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug reden und Lügen wahrsagen. Sie sollen in der Gemeinschaft meines Volkes nicht bleiben und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden und ins Land Israels nicht kommen. Und ihr sollt erfahren, dass ich Gott, der Herr bin. Weil sie mein Volk verführen und sagen Friede, wo doch kein Friede ist, und weil sie, wenn das Volk sich eine Wand baut, sie mit Kalk übertünchen. So spricht zu den Tünchern, die mit Kalk tünchen. Die Wand wird einfallen, denn es wird ein Platzregen kommen und der Hagel wie Steine fallen und ein Wirbelwind losbrechen. Siehe, da wird die Wand einfallen. Was gilt's? Dann wird man zu euch sagen, wo ist nun der Anstrich, den ihr darüber getüncht habt? Darum spricht Gott, der Herr, ich will einen Wirbelwind losbrechen lassen in meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und Hagel wie Steine in vernichtendem Grimm. So will ich die Wand niederreißen, die ihr mit Kalk übertüncht habt, und will sie zu Boden stoßen, dass man ihren Grund sehen soll. Wenn sie fällt, sollt ihr auch darin umkommen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich will meinen ganzen Grimm an der Wand auslassen und an denen, die sie mit Kalk übertüncht haben, und will zu euch sagen, hier ist weder Wand noch Tüncher. Das sind die Propheten Israels, die Jerusalem wahrsagen und predigen Frieden, wo doch kein Friede ist, spricht Gott der Herr. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, immer wieder in der Geschichte bis in unsere Tage hinein gibt es diese falschen Propheten, die auftreten, um dein Volk, um deine Kinder zu verführen. Und wie wichtig ist es, dass wir Bescheid wissen in deinem Wort, dass wir uns daran orientieren und dass wir immer wieder neu auf Suche gehen, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir für die Richtschnur, die du uns in die Hand gibst, die wie ein Geländer sich durch unser Leben bewegen möchte. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort forschen können, und Herr, so soll auch dieser Abend heute dazu dienen, dass wir erkennen, was du möchtest, im Großen wie auch im Kleinen. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht in Unkenntnis lässt, sondern dass dein Geist uns führt und leitet hinein in alle Wahrheit. Und so wollen wir dich nun für diesen Abend bitten, dass du unser Herz und unser Ohr öffnest, damit wir hören wie Jünger hören. Wir möchten dich für Pastor Andreas Schäfer bitten, dass du ihn segnest beim Auslegen deines Wortes und dass wir Acht haben auf das, was für uns heute dran ist. Und so segne uns im Reden, im Hören und in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Amen.
Wir wollen noch ein ganz klein wenig weiterlesen. Und du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus eigenem Antrieb als Prophetinnen auftreten und weissage gegen sie und sprich, so spricht Gott der Herr, weh euch, die ihr Binden näht für alle Handgelenke und Hüllen für die Köpfe. der Jungen und Alten, um Seelen damit zu fangen. Wollt ihr Seelen fangen in meinem Volk und Seelen für euch am Leben erhalten? Ihr entheiligt mich bei meinem Volk für eine Handvoll Gerste und einen Bissen Brot, dadurch, dass ihr Seelen tötet, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben erhaltet, die nicht leben sollten, durch eure Lügen unter meinem Volk, das so gern Lügen hört. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will über eure Binden kommen, mit denen ihr die Seelen fangt, und will sie von euren Armen reißen und die Seelen, die ihr gefangen habt, befreien. Und ich will eure Hüllen wegreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, dass ihr sie nicht mehr fangen könnt. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Weil ihr das Herz der Gerechten betrübt habt, die ich nicht betrübt habe, und die Hände der Gottlosen gestärkt habt, damit sie sich von ihrem bösen Wandel nicht bekehren, um ihr Leben zu retten, darum sollt ihr nicht mehr Trug predigen und wahrsagen, sondern ich will mein Volk aus euren Händen erretten und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und es kamen einige von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mir nieder. Und da geschah des Herrn Wort zu mir: Du Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben mit Freuden vor Augen, was sie schuldig werden lässt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: So spricht Gott der Herr, jedem vom Haus Israel, der mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig werden lässt, und dann zum Propheten kommt, dem will ich der Herr antworten, wie er es verdient hat mit seinen vielen Götzen, damit ich so dem Haus Israel ans Herz greife, weil sie von mir gewichen sind mit all ihren Götzen. Darum sollst du zum Haus Israel sagen: So spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer Angesicht von allen euren Gräueln. Denn jedem vom Haus Israel oder von den Fremdlingen in Israel, der von mir weicht und mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig werden lässt, und der dann zum Propheten kommt, um durch ihn mich zu befragen, dem will ich der Herr selbst antworten. Ich will mein Angesicht gegen ihn richten und ihn zum Zeichen und Sprichwort machen und will ihn aus meinem Volk ausrotten. So sollt ihr erfahren, dass ich der Herr bin. Wenn aber ein Prophet sich betören lässt, etwas zu verkünden, so habe ich, der Herr, diesen Propheten betört und will meine Hand gegen ihn ausstrecken und ihn aus meinem Volk ausrotten. So sollen sie beide ihre Schuld tragen. Wie die Schuld des Befragenden, so soll auch die Schuld des Propheten sein. Damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirrt und sich nicht mehr unrein macht durch alle seine Übertretungen, sondern sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, spricht Gott der Herr. Drei Texte über Propheten ohne Gottes Wort. Die haben ganz viel Wort. Die haben ganz viel Wort, ganz viel Wörter, ganz viel Themen, ganz viel Umtriebigkeit, aber sie haben nicht Gottes Wort. Es sind drei Texte heute Abend in Hesekiel 13,1 bis 14,11 von Propheten ohne Gottes Wort. Der erste Abschnitt, den wir gehört haben, beschreibt in 13,1 bis 16 die falschen Propheten, die ganz viele Worte haben, ganz viele Worte kommen und auch mit dem Anspruch kommen: So spricht der Herr, Doppelpunkt, Anführungszeichen, und dann im Namen Gottes etwas sagen. Und Gott muss ihnen sagen: Das ist alles, das ist nun nicht mein Wort. Das, was da transportiert wird, wird zwar mit einer vermeintlichen Gottesautorität transportiert, aber es entspricht nicht dem, was ich gesagt haben will. Das ist das eine, was da vorkommt. Im zweiten Abschnitt, Kapitel 13, 17 bis Ende des Kapitels, bis 23, tauchen Prophetinnen auf, die hier ganz besonders ins Visier genommen werden, die ein Extra-Programm haben, ein Zusatzprogramm, ein religiöses Upgrade. Da kriegt man Binden an die Handgelenke und ganz bestimmte Hüllen um Bänder, was die Stirn betrifft, und hat dadurch eine Chance, nochmal ein Stück weiter höher zu werden im großen Religionsfeld. Und Gott sagt: Das ist alles, das hat nur nichts mit dem zu tun, was ich da angeordnet habe. Und so wie die unterwegs sind, das will ich nicht. Also nach den falschen Propheten kommen die falschen Prophetinnen, die aber anders agieren als die falschen Propheten. Die haben noch ein merkantileres Interesse. Gegen ein kleines Entgelt kann man die entsprechenden Binden und Mützchen da kaufen. Und die dritte Gruppe, die ist nochmal ganz anders. Da kommt eine Gruppe, und das scheint erstmal die gute Gruppe zu sein. Die kommt zu dem Propheten, die kommt zu Hesekiel, die lässt sich bei ihm nieder, wie man das dann so macht, und wünscht vom Propheten ein Wort Gottes. Hesekiel soll zu Gott kommen und Gott um ein Wort bitten für diese Truppe. Und Gott sagt, nein, die kriegen von mir alles, aber kein Wort. Man ist überrascht, sagt, ja, warum, wenn schon Leute so zu dir kommen, ein Wort von dir wollen, dann musst du ihnen doch ein Wort geben. Und Gott sagt, nein, ich muss ihnen kein Wort geben. Deren Herz hat eine solche Freude an den Götzen, die in ihrem Leben Raum gewonnen haben. Und die genießen es mit einer besonderen Intensität ihrer Götzen. Und dann kommen die bei mir an, wollen bei mir ein Wort. Nein. Sogar noch viel weiter. Wenn mein Prophet denen ein Wort sagt, dann ist der Prophet sogar noch mitschuldig. Prophet, du wirst denen kein Wort von mir sagen. Sie kriegen kein Wort. Ein Prophet, der kein Wort sagen darf an die, die ein Wort wollen. Hochinteressante Texte. Das ist ein erster großer Überblick. Dreimal Propheten ohne Wort Gottes oder mit vermeintlichem Wort Gottes oder verborgenem Wort Gottes oder kriegen kein Wort Gottes. Und dreimal haben wir es, ist beim ersten Lesen gar nicht so einfach, ich verstehe, dreimal eine intensive Bildsprache. Was für eine starke Bildsprache kommt dir vor? Ich habe vorhin meiner Frau gesagt, ich werde abends sprechen über Füchse in den Ruinen und getünchte Wände. Das eine. Füchse in Ruinen und getünchte Wände. Das kann man sich doch merken. Getünchte Wand ist vor Augen und so ein Fuchs in der Ruine kann man sich auch merken. Zum Zweiten, auch wenn man es noch nicht versteht, dieses komische Bild mit Menschen, die mit irgendwelchen Binden an Handgelenken und an Stirn rumlaufen. Stellen Sie das irgendwie visuell vor und Sie haben ein ganz komisches Bild vor sich. Das ist gut, ja. Handgelenke, Stirn, komische Binden. Und das Dritte ist, Menschen, deren Herz voll ist und ein Haus, ein Raum voll Freude, ihre Götzen genießen. Haben Sie drei Bilder vor sich? Füchse in Ruinen und getünchte Wände, Menschen mit Handgelenksbinden und Stirnbändern und ein Haus, ein Herzenshaus voll von Götzen. Das ist die Bildsprache an diesem Abend. So, und damit sind wir natürlich in einem ganz wichtigen Thema. Und das ganz wichtige Thema ist, dass das alttestamentliche Gottesvolk natürlich unmittelbar abhängig war, dass der lebendige Gott zu ihnen redet. Das war auf der einen Seite ihr Proprium. Zu keinem anderen Volk hat Gott geredet. Wir erinnern uns. Zu keinem anderen Volk hat Gott geredet. Ganz ausdrücklich sagt das Moses, dass das Besondere ist, Gott hat zu uns geredet. Und er hat zwei Wege, wie er geredet hat im Alten Testament, insbesondere. Der eine Weg ist der Weg der Tora, des Gesetzes, festgelegt, haben wir, steht fest, ist abgeschlossen, Feierabendende aus. Und der zweite Weg ist der Weg über das prophetische Wort. Die großen Propheten, angefangen von Elia, Elisa, die Schriftpropheten, die großen, die kleinen, wir kennen ihre Namen. Das heißt, diese beiden Vermittlungssysteme hat Gott für sein Volk im Alten Testament gehabt. Das Gesetz und die Propheten, die Tora, die Propheten. Wir erinnern uns, auf dem Berg der Verklärung tauchen deswegen die breiten Protagonisten für Gesetz und Prophetie auf. Da kommt dann der Mose, mit ihm steht alles schriftgebundene Wort des Gesetzes vor uns. Und mit Elia stehen die Propheten vor uns. Das gesagt, die gesamte Schrift des Alten Bundes steht rechts und links flankierend neben Jesus auf dem Berg der Verklärung. Das war Gott hat geredet, aber natürlich ganz, ganz wichtig, es musste auch dann wirklich gesichert sein, dass wirklich Gott geredet hat. Bei der Tora war das soweit klar, das Ding war ja abgeschlossen und fertig. Wurde regelmäßig gelesen, wurde Leviten im levitischen Dienst und weitergegeben, Katechese und so weiter und so fort. Wir kennen das aus dem alttestamentlichen Bereich. Bis hinein in die Pädagogik spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass sie teilhaben an der Tora und ihrer Lesung. Schwieriger, komplexer, weil eben noch nicht abgeschlossen, weil noch im Fortgang war es mit dem prophetischen Reden. Dann Gott einen Propheten ruft, ihm Worte gibt und dieser Prophet hat die Aufgabe, diese Worte weiterzugeben. Und jetzt muss natürlich das einer sein, der auch wirklich von Gott gerufen ist, auch wirklich diese Worte weitergibt. Und da ist der Haken. Denn da können sich an dieser Stelle natürlich alle möglichen einschleichen. Siehe die Kandidaten, Hesekiel 13,1 bis zum Ende dann dieser Beispielserie. Aber der Hintergedanke ist, uns begreiflich zu machen, das ist für uns schnell klar, so weit sind wir im Neuen Testament ja nicht weg, dass das, was da abläuft, existenzielle Bedeutung für das Volk Israel hat. Existenzielle Bedeutung. Das ist keine Randfrage, denn von diesen Worten leben die. Mit diesen Worten gehen die. An diesen Worten halten die fest. Dadurch haben sie Leben, dadurch marschieren sie in der Gemeinschaft mit Gott. Daran hängt alles. Und deswegen ist das natürlich absolut A und O, dass die richtigen Worte, die Wahrheit tatsächlich weitergegeben wird. Manchmal ist das für uns so weit weg. Da denken wir, was macht die Bibel für ein Theater da dauernd mit dem Wort Gottes und der Bibel und der Täuschung, dem Betrug. Jetzt halt den Ball doch mal flach. Aber wenn Sie mal nur ganz klein bisschen mit mir an der Stelle eine kurze Zäsur machen und es für sich und Ihr kleines persönliches Leben mal durchdenken, merken Sie sehr schnell die Dimension. Jetzt stellen Sie nur ganz kurz den Fall vor, jemand würde etwas in Ihrem Namen sagen. Erstens, er würde etwas sagen, was Sie gar nicht gesagt haben. Ach, das wäre ein Unding. Ach, Sie würden auf die Barrikaden gehen. Ach, dann würden Sie auf die Leviten lesen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht wahr? Wie kannst du nur, habe ich das gesagt, dass du mein Bote bist und was du da gesagt hast, habe ich dir auch nicht gesagt, es geht doch nicht. Und sie würden sich entrüsten, zu Recht entrüsten. Und dann verstehen sie vielleicht ein ganz klein bisschen, warum Gott sagt, was machst du denn da? Ich habe dich erstens nicht geschickt und zweitens, was du sagst, ist falsch. Und dann denken sie auch noch von der anderen Seite her, dass vielleicht da was gesagt worden ist, in ihrem Namen, in ihrem Auftrag, was sie erstens von dem nicht wollten und zweitens der Inhalt auch falsch war. Aber das, was sie da gesagt hat zu einer Person, hatte fatale Folgen. Denn mit den Worten, die transportiert worden sind, wurden ja Welten gebaut. Vielleicht sind Beziehungen dadurch kaputt gegangen oder es gab dramatische Missverständnisse oder es sind falsche Entscheidungen getroffen worden. Und sie würden sagen, das geht doch nicht, undenkbar. Guck dir doch mal die Konsequenzen an dessen, was passiert ist, weil du die Worte nicht sagen solltest und schon gar nicht in meinem Auftrag. Und plötzlich merken sie, das stimmt, natürlich, das stimmt. Und jetzt kommen sie aus ihrer kleinen Mini-Welt, die ja wirklich unwichtig ist, Entschuldigung, ja. Aus ihrer kleinen Mini-Welt, die für sie schon Entrüstung hervorruft und reden in die Welt des lebendigen Gottes, wo Gott sagt, ich lenke das All, ich lenke diese Welt, ich lenke mein alttestamentliches Volk, ich lenke meine Gemeinde ausschließlich über meine Worte. Und plötzlich begreifen wir, ja Gott, verstehe ich, dass das jetzt dir sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass erstens die richtigen Leute hier reden und zweitens, dass sie das Richtige sagen. Und dass du dich entrüstest über die, die Falsches sagen, weil das fatale Konsequenzen haben kann. Und da sind wir mittendrin. Da werden, vielleicht bauen sie ein Haus und im Gespräch mit dem entsprechenden Personal werden Baumängel kaschiert. Worte werden gewählt und am Ende ist das, was ich mal sage, so unmöglich. Das sind vielleicht Zehntausende von Euro drin. Das kann einfach nicht einfach so. Da muss doch die Wahrheit rein, das kann man doch nicht so kaschieren. Da kommt ein freundlicher Mensch und bietet Ihnen ein Finanzprodukt an und stellt sich nach einer gewissen Zeit heraus, das war ein Fake. Und dann war vielleicht ein kleines Vermögen von Ihnen weg. Ach, Sie werden sich aufregen, was der da Ihnen gesagt hat. Da erwarten Sie eine Antwort, wird von Ihnen eine Antwort gefordert von einer Person, von der Sie ganz genau wissen, die will meine Antwort nur zum Missbrauchszwecken. Da werden Sie natürlich sich ein bisschen zurückhalten im Antwort geben. Wissen Sie, was ich meine? Plötzlich merken wir, dass was so fremd ist, Gott regt sich so auf über die Propheten und was war das alles so schwierig da im Alten Testament. So weit weg ist das gar nicht. Ja, natürlich, wir haben da im Neuen Testament ein Ding anders zu denken, das ist wichtig. Denn wir haben ja in dem Sinn nicht mehr einen offenen Kanon. Ganz, 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 ganz wichtig. Der Kanon der Schriften ist abgeschlossen. Wir haben die Bibel fertig. Da kommt nichts mehr dazu. Letztes Blatt der Bibel. Nichts dazu, nichts weg. Das Ding steht. Also das heißt, wir haben die Schriften. Und trotzdem stellt sich die Grundsatzfrage jetzt wieder neu für uns als neutestamentliche Gemeinde. Das, was wir da haben, die Schriften, die wir haben, Sie wissen es, die müssen ja in unser Leben hineingesprochen werden. Und schon merken wir, stehen wir vor einer ähnlichen Thematik, wenn auch auf einer anderen Ebene, wie das alttestamentliche Gottesvolk. Die haben gewusst, wir hängen existenziell an den Worten Gottes. Und es soll das gesagt werden, was Gott will. Und Vorsicht vor dieser Sorte alttestamentlicher falscher Propheten. Neutestamentlich haben wir das Wort Gottes vor uns und trotzdem merken wir, das Problem ist wieder da. Nämlich, dass die Worte, die Gott uns gegeben hat, nicht mehr, nicht mehr komplett, nicht mehr in der richtigen Gewichtung, nicht mehr in der Weise weitergegeben werden könnten, nehmen wir mal den Konjunktiv, wie Gott das haben wollte. Und jetzt ist ein Text, der gut 2.500 Jahre hinter uns liegt, plötzlich relativ nah im Januar 2023, wo Jesus Leute versuchen, ihren Weg zu gehen anhand der Worte unseres Gottes. Und jetzt dürfen wir diese Position einnehmen, wenn wir Hesekiel 13.1 bis 14.11 hören, nämlich, ich bin ja hoffentlich jetzt nicht mit Ihnen in der Rolle zu sagen, entlarv uns bitte alle miteinander als falsche Propheten. Sondern mein Gott, die erste Aufgabe ist doch zu begreifen, wie wichtig dir die Worte Gottes sind, wie wichtig es dir ist, dass diese Worte Gottes in mein Leben hineinkommen und wie wichtig es dir ist, Widerstand zu leisten, guten, geistlichen, gesunden Widerstand zu leisten, wenn ich merke, dass diese Worte nicht mehr von dir und nicht mehr so, wie du es willst, in mein Leben und das Leben der meinen hineintransportiert werden. Du hast da Widerstand, du hast da ein Nein, du sprichst Gerichtsworte und ich nehme daran teil. Also mein Gott, zeig es mir, mir, ein neutestamentlich geprägten Menschen, der an dich glaubt, wie diese Worte aus Hesekiel 13.1 bis 14.11 in mein Leben der neutestamentlichen Gemeinde ihre Bedeutung haben. Und da kommt der erste Punkt, das falsche Wort als Tünche. Da kommen also Persönlichkeiten, die mit Wort Gottes Anspruch auftreten, hört des Herrn Wort, der Herr hat gesagt, und dann kommen die entsprechenden Dinge. Und das, was sie da sagen und was sie da weiter sagen, das hat Gott gar nicht gewollt. Und jetzt sagt hier der Prophet Hesekiel, diese Menschen, die da auftreten, Hesekiel 13, das Bild, die haben eine ganz eigenartige Rolle im Gottesvolk. Sie sind, und jetzt kommt dieses erste starke Bild, sie sind wie Füchse in den Ruinen. Also eine natürlich ist das Bild der Ruine. Das ist ja kein smartes Bild. Das heißt, der lebendige Gott sieht sein Volk im Alten Testament, also glaube ich, im Neuen Testament gar nicht woanders, nicht in einem perfekten Zustand. Da ist ein strahlendes Gebäude, wunderschön steht alles da, gibt ein paar kleine Probleme, aber eigentlich nur noch Schönheitsreparaturen nötig. Das ist bombastisch, wie das dasteht. Und er sieht sein Volk in der Ruinenlage. Da ist schon ganz viel kaputt, viel schwierig, viel Notvolles. Eigentlich müsste man das Ding aufbauen. Man müsste es hochpäppeln. Aber das Einzige, was sie da finden in der Ruine, sind Füchse. Und die haben nicht die Funktion, nett zu sein, wie wir das bei uns haben, so ein schöner kleiner Fuchs. Sondern der Gedankengang ist, das ist ein Raubtier, was sich eben da aufhalten kann und aus dem Ruinendasein noch Profit schöpft. Das heißt, in dem ganzen Ding gucken diese Füchse, wie sie aus diesen Resten der sowieso schon vorhandenen Ruine noch für sich das Beste rausziehen. Und so skizziert, sehr makaber, der lebendige Gott im Alten Testament, die mit falschen Worten innerhalb seines Ruinenvolkes unterwegs sind. Eigentlich müssten sie was anderes machen. Sie müssten eigentlich in die Bresche stehen. In die Bresche stehen ist die klassische priesterlich-prophetische Funktion, fürbittend einzutreten für das Gottesvolk. Das machen sie schon gleich gar nicht. Sie sind ja Füchse in den Ruinen. Oder sie sollten wenigstens eine Mauer bauen, also aufbauen, stärken, das Ding wieder hochfahren. Machen sie auch nicht. Sie haben die Funktion des Fuchses in der Ruine. Das, was sie da produzieren, ist Lug und Trug, wirkungslos, substanzloses, leeres Zeug und das in Serie. Das wird also da produziert. Und das Ganze ist auch noch schön verklärt, indem man quasi auf ein göttliches Wunderbar wartet in der Erfüllung dessen, was man da so produziert hat. Und Gott sagt, das ist nur eine Gerichtsansage möglich, ein dreifaches Nein, keine Gemeinschaft, kein Lebensbuch, keine Zukunft, die sind raus. Wie geschieht das denn? Wie produzieren die das denn? Und jetzt kommt unser starkes Bild von der Tünche. Das Bild von der Tünche. Wie funktioniert das? Und Hesekiel sagt im Namen Gottes, das funktioniert wie eine einsturzgefährdete Mauer, die weiß getüncht wird. Wenn diese Tünche nicht drauf wäre, würde auch der Letzte, da braucht man gar kein Fachmann zu sein, würde der Letzte noch davor dieser Mauer stehen und sagen, Abstand halten, das Ding fällt gleich zusammen. Aber wenn ich das jetzt zutünche, Das ganze Ding verberge die Sprünge und Risse und die Schwierigkeiten, alles, was in dieser Mauer drin ist, was alles schon nicht stimmt, dann sieht das, oh, das sieht ja ganz gut aus. Das sieht ja toll aus, das sieht nett aus, das sieht schön aus, nett, gut, smart, weiß, schick. Ich liebe es, die getünchte Mauer, die getünchte Mauer. Das kennen Sie doch auch. Wenn etwas schön weiß und frisch aussieht, dann denken Sie, alles wunderbar. Das wird hinter der Schimmel vor sich hin modert oder die Risse drin sind. Sieht man dann im Moment ja dann nicht. Sieht man nicht. Und keiner stößt sich dann an dieser einsturzgefährdeten Mauer. Das ist der Gedankengang. Wir kennen das. Neutestamentlich. Sie alle miteinander kennen das mit der getünchten Mauer. Denn tatsächlich, Jesus hat das gebraucht, das Bild von der Tünche. Er hat es gebraucht nicht für eine Mauer, er hat es gebraucht für einen Friedhof. Er sagt in Matthäus 23, 27, dass das Ganze, was da die Pharisäer machen, getünchte Gräber sind. Das heißt, unten drunter stinkt's und weh, verwest das vor sich hin, logischerweise ganz normal, ist jetzt nicht so ästhetisch, nicht so schön. Aber oben drüber machen wir's nett, wir kalken das Ganze weiß, das sieht super aus, strahlend hell, schön, wunderschön. Und Sie wissen, dass so ein Friedhof ist schön. Gehen Sie auf die Friedhöfe, da brauchen Sie mal Tünche. Da haben die Blümchen und es pflegt und gewachsen, wunderbar. Und alle, wir wissen, was unten drunter eigentlich abgeht, richtig? Getüncht. Und wörtlich aufnehmen tut das Paulus. Paulus sagt tatsächlich das mit der getünchten Mauer. Und das schauen wir uns ganz kurz an in Kapitel 23 in der Apostelgeschichte. Kommt nämlich Paulus zu einer Verhandlung mit dem Hohen Rat. Und da sagte er, Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Und dann agiert der hohe Priester Hananias und befiehlt jemanden, der da in der Nähe von Paulus steht, ihm auf den Mund zu schlagen. Der kriegt also da einen gewischt, der Apostel Paulus. Und statt zu sagen, ja klar, Entschuldigung, sagt Paulus dann zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Da kommt genau das. Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Also Paulus nimmt wortwörtlich die Sprache von Hesekiel 13 auf, um deutlich zu machen, du bist ein Heuchler. Raus machst du ja noch hohen Priester und sonstigem und alles, was schön ist, aber eigentlich ist hinter dir das Ganze kaputt und fällt ein und ist verschimmelt und vergammelt. Du bist eine getünchte Wand. Und die Rede hier, Kapitel 23, Apostelgeschichte, Matthäus 23 bei Jesus, hat natürlich nochmal seine Parallele, indem Jesus am Ende von der Bergpredigt ja auch noch einmal genau unseren Text aufnimmt. Von da an merken wir, Jesus weiß sehr wohl Bescheid über Hesekiel 13. Denn die Bergpredigt hört ja auf, dass ein Platzregen kommt und Wasser kommt und die Winde wehen und stießen an das Haus, die Mauern. Und es fiel nicht ein, weil es auf Fels gegründet war. Gute Mauer. Aber die andere Mauer da, auf Sand gegründet, das ist die Metapher mit dem Platzregen. Und der Platzregen und der Hagel und der Wirbelwind, die kommen in Hesekiel 13 zweimal. Hesekiel 13, Matthäus 7, Matthäus 23, Apostelgeschichte 23, das sind die getünchten Stellen und die Platzregenstellen Parallele zu Hesekiel 13. Da wird also etwas aufgebaut und ich tünch das drüber und dann sieht was Bescheuertes nett aus. Und jetzt sagen Sie mir, das ist nicht weit weg. Ja, das ist doch das, genau das, ist genau das. Das ist genau das, womit wir seit Jahren, seit Jahrzehnten kämpfen. Immer und immer wieder, jeder von uns auf seine Weise. Dass uns aus der Bibel heraus eine Mauer aufgebaut wird und die wird übertüncht, aber die stimmt nicht. Aber die wird übertüncht. Das fängt an bei theologischen Fragestellungen. Dann filtere ich aus der Bibel so ein Gottesbild heraus und baue da so meine riesige Mauer auf und dann präsentiere ich das und übertünche das und sage, guck mal, so ist Gott. Aber ich lasse außer Acht, dass das der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Ich teile den Menschen nicht mit, dass der einen Namen hat. Und ich sage ihm schon gar nicht, dass es der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, aber ich habe so ein Gottesbild, das übertünche ich und dann passt es. Das passt so toll, das passt für alle Religionen, das passt für jede Form von Miteinander. Es ist übertüncht und sieht doch gut aus. Das kann ich präsentieren, das kann ich verkaufen, damit kann ich sogar noch unterwegs sein. Gott sagt, das ist eine riesige Mauer. Deine Theologie, die du da präsentierst, die ist übertüncht. Da präsentiert dir einen lebendigen Gott, der wird so dargestellt, dass er alles gut findet. Das ist so ein netter Kumpel und der nickt alles ab und findet seine Menschen cool und lässt sie dann mal so machen. Und die Passagen, die da nicht reinpassen, dass er wiederkommt und dass er Gericht übt und dass er da uns nochmal zur Rechenschaft zieht. Haben wir da schon so Tünche drüber gemacht. Gott mag dich. Der mag dich. Keine Probleme, keine Sorgen. Merkst du, wie schön weiß das ist? Wunderschön weiß. Dahinter ist die ganze Mauer instabil. Merken wir, das ist nicht weit weg. Leider. Macht doch keinen Spaß, man muss es doch sehen, dass da manchmal uns getünchte Mauern präsentiert werden. Da werden uns in den christologischen Fragestellungen werden uns getünchte Mauern präsentiert. Da fallen dann so Sätze wie Johannes 14,6 einfach unter den Tisch. Ich bin Weg, Wahrheit, Leben. Niemand kommt zu Gott im Vater allein, denn durch mich hoch. Nein, das muss man nicht so exklusiv verstehen. Wo kommen wir denn hin? Haben wir ja Schwierigkeiten miteinander. Und Absolutheitsanspruch ist auch problematisch. Das Tünchen wird drüber. Ein Weg, den Kontakt aufzunehmen zum lebendigen Gott, das kann auch Jesus sein. Aber wenn du deinen Weg gehst, geh meinen Weg. Treffen wir uns wieder. Viel Tünchen. Und diese theologischen Fragestellungen, die christologischen Fragestellungen, das werden auch zu soteriologischen Fragestellungen. Plötzlich merke ich, dass der christliche Glaube tatsächlich davon überzeugt ist, wenn der Mensch sich nicht durch den Christus, den Gekreuzigten, retten lässt, dann marschiert er mit seinem Leben ins Gericht. Das ist eine ganz elementare Aussage. Aber das sind natürlich Aussagen, die gehen so nicht. Jetzt muss man das übertünchen. Und da muss man das Kreuz ein bisschen übertünchen, damit es nicht mehr so ganz so scharf da drin steht. Das ist immer so ein bisschen arg markant, damit im Kreuz ein bisschen Tünche drüber, dann schimmert es nur so nett durch, als Zeichen irgendwie der Solidarität oder sonst irgendwie, dann ist der Käse auch wieder gegessen. Aber diese Botschaft, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damit die Macht der Sünde und des Todes und der Hölle gebrochen wird, durch einen furchtbaren Tod am Kreuz. Das ist nicht gut, das übertünchen wir. Sie merken, wir können gerade weitermachen. Ekklesiologische, also die Gemeinde betreffende Fragestellung. Wozu gibt es eine Gemeinde Jesu? Man hat zunehmenden Eindruck, dass Gemeinde Jesu gerade in unserem Kulturkreis zur Vorfeldorganisation degradiert wird des jeweiligen gerade aktuellen gesellschaftlichen Trends. Man muss sagen, nein, da wird so viel übertüncht. Gemeinde Jesu ist doch keine Organisation. Gemeinde ist schon gar kein innerweltlicher Verein, der irgendwie Reich Gottes aufrichtet. Wo kommen wir denn hin? Aber merken wir, wie viel Tünche da drauf ist. Das ist richtig viel Tünche drauf. Ich höre auf, Sie haben es genug. Wir müssen es begreifen. Wie sollen wir es doch begreifen? Wir lesen doch heute Hesekiel 13. Wir lesen Hesekiel 13 und wir sagen, lebendiger Gott, ich merke, ich muss aufpassen vor der Tünche. Ich will keine Tünche. Das ist doch die Botschaft. Nur gar nicht irgendwie den Finger auf irgendjemand, irgendwas zeigt. Das ist doch gerade das Motiv. Das Motiv ist doch für Sie und für mich. Mein Gott, ich liebe auch Tünche. Ich liebe auch, wenn es alles weiß, hell, leicht, schön ist. Aber bitte lass mich nicht auf diese Tünche reinfallen. Lass es nicht zu. Ich will keine Tünche. Erste große Erkenntnis aus Hesekiel 13. Keine Tünche. Okay? Und Augen auf, wo getüncht wird. Und dann kommt diese komische Passage mit diesen Prophetinnen, die plötzlich auftauchen. Prophetinnen an sich, um das bibeltextmäßig erklären zu sagen, ist nicht das Problem. Wir haben ja eine ganze Anzahl Prophetinnen im Alten Bund, die uns sehr wohl bekannt sind und die mit ihrem geistlichen Format zu den besonderen Berufungen Gottes gehören. Das fängt bei einer Miriam an und geht über einer Deborah weiter. Und dann erleben wir die berühmte Hulda, die Prophetin. Und wir wissen, dass Jesajas Ehefrau ebenfalls Prophetin war. nur um die alttestamentlichen zu nennen. Und zum alttestamentlichen Duktus gehört für unseren Kopf ja dann die Hanna in Lukas Evangelium noch mit dazu. Prophetinnen gibt es. Also nicht das weibliche Element an sich ist das Problem. Aber hier tauchen die auf mit einer ganz besonderen Art. Jetzt kommen diese komischen Binden, haben Sie noch im Kopf, ja? Diese Binden an den Handgelenken auf der einen Seite und die Hüllen um die Köpfe, die in verschiedenen Größen angeboten werden, je nachdem, wie groß Ihr Kopf ist, damit das auch passt. Und für Groß und für Kleine steht ja dann da. Und dann weiß man gar nicht, ganz ehrlich, bis heute können die klugen Hesekiel-Kommentare lesen, wir sind uns nicht letztendlich schlüssig. Weil das meisten denken, dass das anknüpft an etwas sehr wohl Biblischem. Vieles Religiöse, Komische knüpft an etwas ursprünglich Biblischem an und entwickelt sich dann eigenartig woanders hin. Und deswegen gehen relativ viele Ausleger davon aus, dass wir da im Hintergrund für diese komischen Binden und diese Binden 5. Mose 6, Vers 8 dahinter steht. Nämlich, du sollst die Worte Gottes binden zum Zeichen auf an deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Dass von daher es eine, wie auch immer geartete Form gab, dass hier diese Frauen in dieser Weise da ein besonderes Tätigkeitsfeld für sich sahen, Binden für die Handgelenke und Hüllen für die Köpfe zu machen gegen einen geringfügigen finanziellen Betrag. Was war denn da drin? Waren da wirklich Worte Gottes drin? Oder manche denken auch vielleicht andere Sprüche? Vielleicht waren auch entsprechende magische Formeln drin? Vielleicht kam es auch aus dem entsprechenden Umland. Es bleibt manches im Dunkel. Was erkennbar wird, dass diese Frauen, die hier als Prophetin auftreten, von diesem Nimbus des Prophetischen herkommend, für das, was sie tun, eine Göttlichkeit beanspruchen, die auch eine besondere Wirkung für den Endverbraucher haben soll. Der Endverbraucher mit seiner Binde und seinem Ding erfährt also eine besondere religiöse Zuwendung, die er für sich als ein Upgrade, als eine Steigerung erfährt. Oh, das ist immer gut. Das sind wir alle für offen. Wenn wir nicht nur normal sind, sondern wenn wir eins draufsetzen können. Also wir sind ein bisschen mehr. Und ganz besonders, wenn wir den Eindruck haben, wir könnten da auch ein höheres Sicherheitsgefühl hinkriegen. Und wir könnten vielleicht auch doch ein klein wenig das tun, was ganz tief zu uns Menschen gehört, nämlich die Fäden letztendlich in der Hand behalten. Ich kann was machen, ich kann was tun. Und die Frauen haben gesagt, mach das Ding drum, das hilft dir. Da wirst du nicht krank, da bleibst du länger am Leben, das mag Gott, das hilft auch für deine Kinder. Verstehen Sie? Und dieses Phänomen, dieses ganz tiefe religiöse Phänomen, keiner von uns ist ganz gefeit dagegen. Herr Schäfer, gibt's prinzipiell was dagegen, dass ich ein von meinem Pastor besprochenes Kissen in die Wiege meines Kindes hineinlege? Hallo? Hesekiel 13 ruft, oder? Aber so laut. Was hat das Kissen jetzt mehr? Weil dann Pastor seine Hände draufgelegt hat, darüber gebetet hat. Ja, sie hat den Eindruck, schläft besser. Und die bösen Geister blieben dann weg. Hui. Ich sage jetzt nicht weiter, was ich an dem Telefonat noch gesagt habe. Der Kontakt ist abgebrochen. Ist das weit weg? Nein, das ist nicht weit weg. Wenn ich diese Technik lerne und dann noch mehr Geist kriege und den Zugang probiere und diese Übung mache und bei dem Seminar bin und mit dem Guru bespreche und mich in die Veranstaltung bei der Frau einlinke, die zurzeit die Superpredigerin ist. Mein Gott, dann bin ich ein Stückchen weiter. Ich habe ein Sicherheitsgefühl. Es geht mir besser, fühle mich gut und ich bin gefangen. Merken Sie es? Ich bin gefangen. Man spürt einen Gott hinter diesem Text, der sagt, ihr habt Seelen gefangen. Ihr habt Personen abhängig gemacht, nicht nur von euch, das ist das eine. Ihr habt Personen nicht nur ausgenommen, es fließt Geld, sondern ihr habt vor allem Personen herausgelöst aus dem, was der Galaterbrief uns lehrt. Ihr seid frei in Christus. Ihr seid frei in Christus. Hört auf mit diesem Religionskram in jeder Art, wo ihr meint, durch eure Art Gott zu dienen, Leistung zu erbringen, Neues reinzunehmen, Upgrades zu kriegen, Sicherung zu haben, in irgendeiner Art und Weise. Hört auf. Hört auf mit euren Mantras und Gurus, mit euren Sprüchen und Ritualen, wo immer und immer wieder der alte Geist der Religion durchkommt. Hört auf. Hört auf. Und deswegen werde ich kommen, sagt Gott, so liebevoll, euch die Binden wegnehmen an euren Handgelenken und diese blöden Hüllen an eure Köpfe, damit ihr wieder frei seid. Schmeißt das Kisselchen weg aus diesem blöden Kinderbett. Wenn du frei wirst, dem Christus das alles überlässt. Die Christusbindung allein macht dich frei. Raus aus dem Kram. Raus aus dem Kram. Das müssen wir für uns hören. Ganze Freiheit, ganze Freiheit. Und wir wissen, wo wir miteinander selber drin hängen. Und nochmal so ganz kurz überlegen, hat doch vielleicht hilfreich, doch vielleicht nicht schlecht, doch das Ding und das. Und hat schon meine Großmutter gemacht, hat auch nicht geschadet. Wir kennen die unterschiedlichsten Welten. Raus, 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 raus. Keine Knechtschaft. Ganz frei, bitte, ganz frei. Und niemanden binden. Niemanden binden, ihr habt Seelen gefangen. Das ist der zweite Text. Keine Tünche. Ganze Freiheit. Und das Dritte ist tief bewegend. Gott verbietet seinem Propheten, ein Wort weiterzugeben, solange ich mit Spaß und Freude ein von Götzen gefülltes Herz habe. Das muss man mir mal sagen. Ich kriege kein Wort Gottes, solange ich mit Freude und Genuss in meinem von Götzen eingerichteten Herzen unterwegs bin. Verstehen Sie den Unterschied? Jeder von uns wird sein Leben lang kämpfen mit den Götzen. Das wissen wir alle miteinander. Alle. Keiner von uns ist so naiv zu meinen, er hätte irgendeinen heiligen Status erreicht. Ich hoffe es nicht. Aber mit Genuss und Freude mein Götzenleben zu praktizieren und gleichzeitig zum lebendigen Gott kommen und von ihm ein Wort erwarten, das geht nicht. Ich kann nicht mit Genuss meine Ehe- und Machtspiele durchführen und mein Ego pflegen und meine unterschiedlichen Abteilungen von Götzendienst praktizieren, ihre und meine, die mögen verschieden sein. Und gleichzeitig sagen so, lieber Gott, jetzt kommst du zusätzlich zu meinem ganzen Götzensammelsurium und gibst mir noch dein heiliges, einmaliges, gutes und herrliches Wort. Und Gott sagt, nein, kriegst du nicht. Jetzt räumst du erst mal auf. Jetzt kommst du mit deinem Ego mal runter, jetzt kommst du aus deiner Unversöhnlichkeit raus, jetzt hängst du mit deinem Zank mal auf, jetzt versuchst du mal da klar zu kommen, jetzt gehst du mal mit deiner Geldfrage mal klar ins Gericht, jetzt geh mal einer nach dem anderen an, deine Gesundheitsgötzen, sonst irgendwie, und dann kannst du wieder zu mir kommen, dann kriegst du auch wieder ein Wort. Pädagogisch sehr sinnig. Hat uns lieb, Schwestern, Brüder, hat uns lieb, aber gibt nicht in unseren Siff noch sein Wort mit in den Siff rein. Sondern sagt uns, kehre um, wendet euch ab, wendet euer Angesicht von den Gräueln weg, mit eurem Herzen wieder zu mir. Tatsächlich, ich bekomme kein Wort mehr. Aber ich will doch ein Wort, dann räum auf als ein befreiendes Zurückkehren zu meinem Gott und Vater. So, da bin ich wieder, mein Gott. Ich weiß, ich habe mit meinen Götzen zu tun, bis an mein Lebensende, aber ich werde sie nicht genießen. Ich werde mich nicht bei ihnen freuen. Ich werde mit ihnen den weiteren Kampf aufnehmen, aber ich werde sie nicht pflegen und meinen, in diesen Siff müsstest du mit einem heiligen Wort noch einfach mit dazu hinein. Nein, das musst du nicht. Ich räume auf und mein Herz wird wieder eingerichtet für dich und mein Gott. Und deine Worte. Ezekiel 13, 14, vielleicht zuerst unendlich weit weg, aber ich denke, nein, richtig nah. Richtig, richtig nah. Und für ihren visuellen Metapherkopf speichern sie sich neben den Füchsen in der Ruine die getünchte Wand, die komischen Binden und Hüllen und dieses Herz voll Götzen ab und sage mit großer Klarheit, keine Tünche, ganze Freiheit, reines Herz. Okay? Keine Tünche, ganze Freiheit, reines Herz. Gott segne Sie. Herr Jesus, und jetzt dürfen wir an diesem Abend auch so zu dir kommen und dir von Herzen dafür danken, dass du uns auch mit diesem Wort wieder neu das vergegenwärtigst, dass wir nicht außerhalb des Kampfes um Verführung des Wortes Gottes stehen und dass es auch uns persönlich betrifft. Und du weißt, wie viele getünchte, christlich getünchte Wände um uns herum sind. Und wir wollen da gar nicht mit irgendwie einem abwertenden moralischen Zeigefinger drauf zeigen, sondern wir wollen es für uns persönlich bitten. Zeig uns die Tünche. Dass wir uns davon nicht blenden lassen, dass wir das nicht annehmen, dass wir das nicht als stimmig erkennen, dass wir Durchblick kriegen. Gib uns den Blick hinter die Tünche. Gib uns dein Wort. In theologischen, christologischen, soteriologischen, auch wie wir es alles aufgenannt haben, diesen Fragen, lass uns deine Worte haben. Bitte, bitte keine Tünche, Herr. Und dann bitten wir dich um ganze Freiheit für uns und die mit uns auf dem Weg sind. Du weißt, wie schnell wir in dieses Religionssystem unterschiedlichster Couleur wieder reinrutschen und da unsere kleinen Wäldchen zu bauen und vielleicht sogar noch Seelen gefangen nehmen. Bitte reiß die Binden von den Handgelenken und die Stirnbänder weg, mit welcher christlichen Upgrade-Motivkette und Sicherungssystemen sie auch immer verbunden sein mögen, mit welchem Guru wir uns da einlassen. Wir hängen ganz allein an dir. Ganze Freiheit in ganzer Christusbindung, bitte. Und dann hilf uns beim Aufräumen. Hilf uns beim Aufräumen. Wir wollen zurück zu dir. Wir dürfen zurück zu dir. Wir dürfen entrümpeln, was an unterschiedlichen Götzen da in unserem Leben vorhanden ist. Herr, mein Gott, du reinigst uns und schaffst uns ein reines Herz. Und so sagen wir dir an Ende dieses Abends und am Ende dieses Tages aufgrund des Hörens deines Wortes, keine Tünche, ganze Freiheit, reines Herz. Amen.